Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Willkommen zu einer weiteren Folge von «Schule im digitalen Wandel». Heute zum Thema «Schule ohne Noten» Teil 2. Mir gegenüber sitzt Barbara, sie ist schulische Heilpädagogin. Ich bin der Reto, ich bin Primarlehrer. Und ich habe eine Folge vorbereitet, wo Barbara nicht weiss, um was es geht. Jetzt, wo wir dann darüber reden werden, kannst du ganz viel dazu sagen, weil wir es auch schon arbeiten. Es geht um «Schule ohne Noten». Beziehungsweise der bessere Name wäre vielleicht förderorientiertes Beurteilen und Unterrichten, weil Noten allein wegnehmen ist noch nicht ein System verändert. Mhm. Wir haben schon mal eine Folge darüber gemacht, wo wir auch so ein bisschen darüber diskutiert haben, was dann ein bisschen Gefahren sind, wenn man es aufgleisen kann, was auch so ein bisschen die theoretischen und Begründungshintergründe sind, wenn man es gegen aussen muss vertreten. In dieser Folge, wo wir jetzt 2 Jahre wirklich nach der anderen Folge machen, geht es mehr darum, einen Leitfaden für die Praxis euch aufzuzeigen. Die gesellschaftliche Diskussion findet ihr auch in der Folge Nummer 6 von «Schule im digitalen Wandel». Da möchten wir jetzt mehr zum Beispiel auf Gelingungsbedingungen eingehen. Barbara, was sind für dich Gelingungsbedingungen, dass man für die Schule ohne Noten machen kann oder Unterricht ohne Noten?
So zwei Gelingungsbedingungen für mich ist sicher, dass ich weiss überhaupt, wo ich her will. Das ist ja, wenn man, egal wie man beurteilt, aber ich muss wissen, was ich will von den Kindern, was ich auch beurteilen möchte, wo meine Schwerpunkte liegen. Da ist für mich eine Gelingensbedingung. Und nachher halt aber auch eine Kultur, einerseits auch vom Vertrauen, wo Kinder entgegenbringen, aber auch Eltern. Und auch, das ist mir gerade gefallen, was ich sagen wollte. Ja, schwätze mal du weiter, komm mal nachher in den Sinn.
Mut, super Stichwort. Transparenz auch. Ich habe ja dort mal einfach ein bisschen angefangen mit dem. Du bist dort noch nicht meine Stellenpartnerin und Heilpädagogin gewesen, sondern nur meine Heilpädagogin, du weißt, was ich meine. Und ich habe mich dort ein bisschen gegen Widerstände durchsetzen. Ich bin selber auch ein bisschen daran gescheitert in gewissen Punkten, da muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe mir so gedacht, wenn nicht jetzt, wenn dann. Mhm. Weil der Kanton St. Gallen hat neue Bestimmungen rausgegeben und da hat eigentlich notenfreies Unterrichten möglich gemacht unter einem Jahr. Was also ein bisschen dazugehört, ist, dass man Seilschaften bildet, weil allein könnt ihr euch das Knick brechen. Es wird Kritik und Fragen geben. Es wird da viel gemuschelt vielleicht. Das ist bei uns jetzt zum Glück nicht so passiert. Also bei uns sind sehr offen, aber wertschätzend kritische Fragen gekommen. Mhm.
Ich denke einfach immer wissen, wenn so ein bisschen, wenn geschwätzt wird, dass man da probiert, auch positiv zu sehen, weil da heisst, es ist Interesse rum, es löst vielleicht Ängste aus, es ist fast ein bisschen eine Bedrohung, wenn man dann so etwas macht. Und dass man da nicht gerade immer per se als persönlich gegen einen gerichtet oder so. Das sind all die, die nicht so wollen oder so, sondern man sieht, man dort noch in der Hinterstadt, ist mir ein grosses Anliegen.
Eine Seilschaft ist bei uns in Flawil sehr cool. Wir dürfen jetzt ja in einem Projekt Pilot mit anderen cool. Klassen aus den anderen 4 Primarschulen, aus den anderen 5 Primarschulhäusern, die wir haben, da die Sache anschauen. Wir haben Unterstufenlehrpersonen dabei, bis oben in die Mittelstufe. Und wir schauen jetzt miteinander so ein bisschen an, wer macht es schon wie, weil es hat andere, die auch das unabhängig von uns auch schon gemacht haben oder nur in gewissen Teilfächern oder Fachgebieten. Und wir haben so gemerkt, es ist so wie der richtige Zeitpunkt jetzt auch da. Und unsere Schulleitungen haben dann zusammen mit dem Schulrat wirklich das angeschaut und das Anliegen aus der Mittelstufe aufgenommen, wo wir dort diskutiert haben und jetzt gesagt, mal, arbeitet doch einmal daran und schaut, dass es auch wirklich gut aufarbeitet. Ist da etwas für uns alle oder jetzt einfach für die Personen, wenn wir es aufnehmen, dass sie einen mit Noten können arbeiten und ohne. Und ich finde, das ist eine ganz gute Partnerschaft.
Ja, finde ich auch sehr cool, hat man da jetzt so ein stoisch, auch der Mut, den man hat, auch von der Schulführung her, von der Schulleitung her, also der Mut dann zum Auftun.
Was zu den Gelingungsbedingungen unbedingt gehört, ist die Haltungsentwicklung, die gemeinsam. Der Grundsatz ist für mich so ein bisschen, der Lernfortschritt steht im Vordergrund und die Lernfreude von den Kindern und Jugendlichen. Beurteilen zusammengefasst heisst in erster Linie fördern.
Ja, genau. Die Beurteilung muss immer förderorientiert sein.
Also die Beurteilung interessiert mich eigentlich weniger, wie da, was ich daraus ableite, wie gehen wir jetzt mit den Kindern und den Jugendlichen weiter.
Mhm. Das ist nachher die Förderorientierung, oder? Ich schaue zurück, was war, Was haben wir erreicht und jetzt geht es weiter.
Integration steht vor Separation, aber nicht um jeden Preis. Das ist auch noch so eine Klingungsbedingung, die ich aufgeschrieben habe. Was sagst du zu dem?
Ja, finde ich absolut richtig. Ich finde Integration etwas ganz, ganz Cooles. Und ich glaube, dass auch ganz viele Kinder und Jugendliche davon profitieren. Es soll aber nicht, man muss aber immer wieder gut hinschauen, in welchen Fällen, dass man halt wirklich an Grenzen stößt. Es gibt Kinder, die passen fast nicht in eine 20er-Gruppe rein.
Wir haben in der letzten Klasse ja schon so geschafft, mit dieser Doppelklasse, die wir hatten. Und mit dieser vierten Klasse jetzt haben wir im Sommer wieder gestartet. Gerade direkt haben die Eltern informiert, am Elternabend, die Schulleitung war auch noch gewesen und hat sich noch dafür eingesetzt, weil sie hat selber auch gesehen aus der Familie, was es heisst, ohne Noten. Da darf man an dieser Stelle sagen, liebe Grüße. Und bei dieser Klasse haben die Schülerinnen und Schüler gefragt, können wir jetzt wieder mal Noten haben? Und ich habe also gefunden, nein. Dann ist so gefragt, wieso nicht? Und dann haben wir ihnen das wirklich erklärt und Transparenz gemacht. Und irgendwie am Schluss vom ersten Mal haben alle genickt und dann ist die Frage dann irgendwie nochmal gekommen und dann haben wir es nochmal erklärt auf andere Art und haben ihnen aufgezeigt, schau, jetzt haben wir gerade ein Beispiel von euch, wie wir es so und so gemacht haben. Wir nützen euch auch nicht mehr. Und dann haben wir wieder genickt und dann ist die Frage 13 und kommt sie da. Ist klar, es gibt keine Noten bei uns. Mhm. Was muss eine Lehrperson beachten? Zum einen kommt man von der belehrenden Person zu der lehrenden oder zu der lernbegleitenden Person. Also die Rolle ändert sich auch ein Stück weit, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen. Dann der Fortschritt steht vor der Bewertung von den Kindern und Jugendlichen. Vergleichsleistungen reduzieren auf ein Minimum.
Ja.
Also mit Durchschnitt in einer Klasse arbeiten, das sollte man ja sowieso schon lange nicht mehr. Aber auch sonst innerhalb der Vergleich reduziert sie. Die individuelle Förderung ist sehr wichtig, aber ohne, dass man sich daran aufhängt.
Ja, nein, da lohnt sich nicht. Da holst du zu wenig raus, wenn du dich krank machst.
Also das Fächerdenken kann man in dem Sinn, man kann es nicht ganz auflösen, weil man ja laut Lehrplan immer noch wenn schlussendlich die Bewertung machen. Und am Ende vom Lernprozess, Ende Jahr, gibt es ja trotzdem eine Zeugnisnote mit Erfahrungsnoten. Ich komme dann noch zu dem. Also die Sachen muss man auch weiterhin einhalten, oder? Aber das überfachliche Lernen und die intrinsische Motivation kann man da recht stark herausgefunden, weil ich glaube, Kinder können stressfreier lernen, weil einfach der Hammer immer fehlt. Sie haben zwar schon eine Rückmeldung und sie sehen, das funktioniert nicht. Aber durch das, du mit der Haltung und dann schon mit dem Konzept nachher dahinter gehst und sagst, hey, look, es ist doch nicht gelungen, was machen wir jetzt da draus? Und nur im Gespräch löst sich vieles, weil sonst ist die Note, also ich früher noch nur heike zum Unterschreiben, das ist vielleicht mal noch etwas verbessert oder besprochen, aber sind wir ehrlich, so finde ich es viel humaner.
Ja, nein, also der Förderzyklus ist sicher so viel einfacher einzuhalten und auch für die Kinder viel transparenter.
Das grosse Ganze muss man gleich im Blick behalten, dass man mal schauen, dass man sich nicht zu fest drin verliert. Ich persönlich finde es einen Vorteil, dass ich halt doch 4 von 5 Tagen im Schulzimmer verbringe und dass du quasi übernimmst von mir in 5. Tag innen und auch 2 von den anderen 4 Tagen mit mir zusammen schaffst. Also wenn viele Personen drin sind, muss man schauen, dass es sich nicht verzettelt. Mhm. Oder?
Ja, das finde ich sicher. Also man muss sicher auch wirklich ein Lied in der Hand haben und dann ist sicher ideal, wenn man in einem engen Austausch steht oder höchstprozentig arbeitet.
Summative Lernkontrolle werden auf ein absolutes Minimum runtergefahren. Finde ich.
Ein riesen Zeit und Energie Ersparnis. Also wenn ich denke, wenn ich als Junglehrerin in Prüfungsvorbereitungen, also mit den Schülerinnen und Schülern, dann bin ich am Abend lang hergehockt, habe Prüfungen entworfen, haben mir die geschrieben und dann habe ich etwa 3 Stunden lang korrigiert und dann noch möglich noch ein Telefon mit Eltern. Das finde ich gigantisch.
Und noch Zettel auf der Prüfung?
Ja, richtig.
Hättest du noch Punkte zusammen, falsch zusammengerechnet?
Ja, genau.
Aber es ist dann so in ein Prozentlein fast schon gegangen.
Ja, genau.
Kantonale Vergleichsprüfung mache ich einmal im Jahr trotzdem, um zu schauen, was bin ich auf dem richtigen Weg. Und das, finde ich, muss man auch zur Kenntnis nehmen, aber es ist nicht das Gewicht Nummer 1.
Nein, es kann einen bestärken auf die einen Seite. Es kann einem aber auch da mal so ein bisschen kritisch vor Augen führen, wie sehe ich da, wo stand ich da, fehlt noch vielleicht etwas, gibt es auch da Teil von der physischen Lernloop, die wir machen, wo wir vielleicht noch müssen, da mal ein bisschen anschauen mit den Schülerinnen und Schülern. Es soll auch ein Instrument sein für mich.
Intelligent, die Kompetenznachweis kommen dann später noch zur Geltung. Das ist auch noch etwas, wo man als Lehrperson beachten muss. In der Methodik, Didaktik finde ich, was einem extrem unterstützt, auch wo die ganze Haltungsfrage bzw. die ganze Unterrichtsorganisation, das Unterrichtsmanagement drin ist. Wir tun ja Sachen drin vom Churer-Modell, von der ADL-Baustein, von Gerich Achermann. selbstorganisiertes Lernen und selbstreguliertes Lernen. Da sind wir noch ein bisschen herauskristallisieren, was das heisst. Also, dass es dann nicht einfach nur der neue Begriff ist, neuer Wein in alten Schläuchen, aber die Stoßrichtung ist sicher richtig. Ja. Das freie Projekt lernen und die überfachliche Kompetenz und das überfachliche Lernen, finde ich, kommt an Gewicht über, didaktisch und methodisch. Die Schwierigkeiten vom Ganzen sind, wenn man es an einem Alleingang macht, in einer Pionierarbeit, habe ich schon ein bisschen angesprochen, dass es faule Kompromisse gibt. Also ich sage jetzt den faulen Kompromiss, da kann, wenn man es schrittweise machen will, wenn man sich sagt, ich probiere es jetzt zuerst einmal in allen musischen Fächern aus, was durchaus Sinn macht, weil wenn man nicht gerade alles auf einen Schlag will machen, gut, aber ich finde es zum Beispiel komisch, wenn wir überall dürfen notenfrei unterrichten das ganze Jahr, aber bei den übertrittsrelevanten Fächern im Kanton St. Gallen, bei Mathe und Deutsch macht man dann gleich noch Noten, finde ich dann so, ja, also, das habe ich ein bisschen komisch gefunden, aber habe es also diskutiert mit Lehrpersonen, die das machen, dass es einen guten Grund gehabt, wieso sie es machen. Eltern meinen häufig bei den Schwierigkeiten auch so, Kind leistet weniger.
Ja.
Sie leisten genau gleich viel. Das ist meine Erfahrung.
Also, das sehe ich auch so. Und eben vor allem, wenn ich wirklich bin, Lernfreude, die erlebe ich deutlich höher.
Was man muss beachten, ist, sind so die psychologischen Effekte, wo man sich nicht darf drin verlieren. Zum Beispiel das Klischee-Denken an das Kind schon wieder. Der Halo-Effekt, ah, das Kind ist ja so freundlich, das muss auch automatisch sozial sein, das heisst gar nichts.
Ja, oder Kinder, die guten Wortschatz haben, sind nicht einfach zwingend...
Gute mit Englisch, ja.
Ja.
Einmal in der Schublade kommst du nicht mehr raus, oder die Lehrpersonensicht ist manchmal unantastbar, das ist auch also etwas, das ein Problem sein kann, weil, wie soll ich sagen, vieles passiert in dem System ja auch auf Vertrauen, oder? Also Kind vertraut darauf, dass du es gut meinst mit ihnen und dass es du aber zuverlässig machst. Im Gegenzug erwartest du das auch von ihnen. Und auch Eltern, wenn Eltern da anfangen, nur durchstrahlen, für sie ist es schwieriger, zum dort den Durchblick zu behalten, wenn du mit verschiedenen Leistungsnachweisen kommst.
Ja.
Weil wenn du einfach eine Note hast, oder? Ja. Die ist zwar einfach gewesen, hat aber nicht ausgesagt.
Also gerade jetzt gerade noch sagen, aber all die Effekte, all die Risiken, die sind also nicht anders, egal, ob man mit oder ohne Noten schafft.
Ja, natürlich.
Also dort kannst du genau gleich, das sind wirklich Sachen, hat man herausgefunden, wenn man jemandem sagt, das ist im Fall eine gute Deutschschülerin oder ein guter Deutschschüler, dann hat er nach einem halben Jahr bessere Noten.
Was auch eine Schwierigkeit kann sein, ist, dass man sich in den Beobachtungen und in der Förderung ins Unendliche innen verliert, ins Detail. Also dass man dann so Kompetenzraster macht, wo wirklich jeden Teilbereich aufs Genaueste versucht auszuschlüsseln. Man muss ja alle Teilbereiche pro Semester irgendwie zweimal dann gleich noch geprüft haben, weil man muss ja da aufholen, weil eine Note so einen klaren Wert hat. Da wird der Lernende auch nicht gerecht. Also man muss das grosse Ganze im Blick behalten und schon auch gezielt zwischendrin mal Sachen anschauen, aber kann sich wahnsinnig machen, auch gerade in der Materialschlacht, oder? Den Überblick behalten, das ist etwas, wo also ich muss Portfolio von den Kindern ab und zu führen nehmen, weil gerade jeder unterschiedlich ein bisschen unterwegs ist bei uns zum Teil, muss ich da wirklich auch anschauen. Und was auch ein bisschen passieren kann, ist, wenn man natürlich mit den Kindern mehr über das Lernen redet, wenn man mit den Kindern mehr über die Leistungen redet, jetzt im Mündlichen zum Beispiel, oder man macht eine Selbstschätzung, tut die mit der fremden Schätzung abgleichen, dass man Reflexionsmüdigkeit nicht ausreizt. Also, oder nicht fördert.
Alles,
so.
Wenn du nicht immer noch alles muss überdenkt sein und man muss sich überall noch irgendeinen schlauen Satz zu den Fingern auszuchen, ja, dann finde ich das auch recht.
Also das quasi zum Vorwort. Jetzt kommen wir mal zum Fleisch am Knochen. Wie sieht das bei uns aus? Ich habe 10 Punkte aufgeschrieben, die ich finde, mit denen kann man arbeiten. Man kann es natürlich auch anders machen, aber so machen wir es 2. Das Kernstück von unserem Unterricht ohne Noten, sage ich jetzt mal, förderorientierte Beurteilung, ist der Kompetenzordner. Man kann dem auch Portfolio sagen. Es ist bei uns eine Mischung aus Entwicklungsportfolio und Präsentationsportfolio. Magst du vielleicht dazu ein paar Sachen sagen? Weil wenn du in der Folge 7 hast du gesagt, komm Reto, mach das mal. Und ich habe dann noch so das Gefühl, mittlerweile bin ich hell begeistert. Magst du etwas sagen dazu?
Du schaffst ja schon lange so mit dem Kompetenzraster.
Pass, ja.
Pass hast du dort gehabt. Und jetzt hast du da auseinandergenommen, auf die einzelnen Fächer aufteilt, wo aber wirklich die Sachen drin sind und man immer wieder heranschaut und sagt, jetzt sind wir im Moment, du kannst gerade am schriftlichen Rechnen, wo stand ich jetzt da, wo schätze ich mich selber ein, du drehst nachher auch ein, wie du es siehst. Ja, Das ist das. Und halt da, was man wirklich auch lässig findet beim Projektlernen, bei dem Freien, haben wir auch etwas drin, wo es darum geht, sie setzen sich selber ein Ziel und tun dann da auch den Lernfortschritt einerseits durch ausmalen, kennzeichnen und unten auch noch, wie gut ist mir das gelungen.
Wir tun am Anfang natürlich, wenn sie frisch bei uns sind, noch ein bisschen mehr steuern, was dort reinkommt, weil sie müssen jetzt schon mal eine Grundlage haben, was könnte man denn überhaupt dort drin tun. Und je älter das sie werden, desto mehr stimmen sie auch mit, geht jetzt da quasi die normale Übungssammlung, wo man einfach alle Blätter drin tun, einordnet, und dann kommt sie ins Portfolio. Da hat es aber auch verschiedene Sachen drin. Also es hat jetzt nicht nur Lernchecks drin. Zu dem komme ich nachher noch, was da ist. Wir tun auch Zeichnungen drin, Berichte drin, wir tun ein Foto vom Elterngesprächsprotokoll, wenn wir ein Fotoprotokoll machen, tun wir drin, ein QR-Code, der dann zu der Audiodatei geht, wo wir gerade aufgenommen haben. Selbstschätzungen kommen drin. Es kommt vielleicht eben der Kompetenzbalken, das ist so ein Übersichtsblatt, wo immer am Anfang ist, kommt rein. Unsere Klassenregeln haben wir gestartet und drin. Gegenseitig tun wir uns auch manchmal loben, machen so Lobrunden, wo wir den Namen vom Kind in der Mitte vom Blatt weben und alle dürfen rundherum finden, was jetzt das Kind in letzter Zeit wirklich gut gemacht hat und zu loben. Also so Sachen sind wir bei uns auch drin.
Ja, und dann ist es wirklich auch eine Grundlage vom Elterngespräch. Also mit dem Elterngespräch schauen wir den Kompetenzordner, schauen wir miteinander an und dann schwätzen wir vor allem über das. Da ist dann so der Ausgangspunkt, wo viele Gespräche am Tisch.
Also alle Gespräche, die wir jetzt schon vorgezogen haben, aus verschiedenen Gründen, so das Standardgespräch, wo die Kinder und die Jugendlichen da den Eltern gezeigt haben, der ist stolz im Rückenmark. Du hast gerade gesehen, wie der Kopf steigt und das habe ich gemacht, das sind meine Lernprodukte. Und es hat ja auch Sachen drin, wo man bewusst drin tun, wo wir auch mal gescheitert sind. Aber dann, wie geht man mit dem zum Aufzeigen? Also die Eltern haben jetzt in allen Fällen wirklich gesagt, hey, man sieht wirklich, um was es beim Lernen geht und die Kinder haben auch Freude an der Schule.
Und der Lernfortschritt ist dann wirklich auch so sichtbar. Dann hast du eben zwei Zeichnungen oder zwei Englischtexte vielleicht eingeordnet und dann siehst du, wow, da ist irgendwie im ersten Quartal gewesen und da im dritten. Mega cool.
Wer die Kompetenzraster bzw. die Übersicht heute haben, was wir ins Portfolio hinein mit Leitfaden, der kann mir schreiben. Wir müssen noch meine Mailadresse herausfinden, die wird euch gratis zur Verfügung stellen. Der zweite Punkt, der bei uns wichtig ist, ist der sogenannte Lerncheck. Der Lerncheck ist eigentlich eine formative Lernkontrolle. Ich habe bewusst das Wording geändert, damit man von dem Wort Prüfung wegkommt. Also ich will ja nicht nur prüfen, sondern ich will quasi überprüfen, wo sind wir. Das ist ein feiner Unterschied, den ich finde, ist schon noch wichtig. Und da hat es zum Teil Aufgaben drin, von dem, was bis jetzt schon gemacht haben, dort hin. Es hat aber auch schon Aufgaben drin, wie es dann könnte weitergehen könnte. Und die Kinder, die dann da zum Beispiel schon können, oder? Das ist klar, dann überspringen wir gewisse Teile und gehen weiter. Kinder melden bei mir an, zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel von der Mathe nehmen. Sie haben gewisse Basistraining, die sie dann machen in dem Themenbereich, wenn sie dort ankommen. Zum Beispiel die schriftliche Division. Und wenn sie das Gefühl haben, sie sind jetzt bereit, dann können sie bei mir holen. Und der Lerncheck, da dürfen sie auch Sachen Kollegen fragen und so. Wir sind jetzt mit einer Woche am Üben, dass sie auch anschreiben, wo haben sie welchen Tipp her. Wir machen die einen schon recht gut, die anderen finden dann so, das merkt es noch nicht so, aber wir reden dann einmal darüber und mit der Zeit werden sie dann auf das Mal ehrlich. Also ich finde das einen coolen Entwicklungsschritt zum Zeigen. Sie können auch mich fragen und dann kennzeichnen wir auf der Seite, was du allein hast können. Oder ich schreibe nachher meine Beobachtungen dazu, sie machen dort drauf eine Selbstschätzung und eine Fremdschätzung und dann schauen wir dann jetzt gerade in der Mathe, ob es richtig ist oder falsch, einfach einen Rechnungsweg hast gewählt. Und da geben wir den Eltern dann halt zum Unterschreiben. Das ist quasi in der Mitte vom Lernprozess, den wir da machen, von der Lerneinheit. Und dann geht der Förderkreislauf in die zweite Runde. Und das ist dort, wo bei mir früher noch bei der summativen Lernkontrolle immer aufgehört hat.
Also das neue Thema ist gekommen.
Das neue Thema ist gekommen. Oder man hat die summative Lernkontrolle auch erst am Schluss gemacht und dann ist das Wissen abgehökelt gewesen, kann man ja wieder vergessen, Bulimie lernen.
Ja.
Und da finde ich, da ist eine grosse Veränderung, die ich gemacht habe bis jetzt. Wie bewerten wir das oder wie überprüfen wir das? Wir machen zum Beispiel einen Strich unten dran und sagen dann so, jetzt, wenn du Kompetenz mit dem Portfolio vergleichst, bist du jetzt etwa 60% von dem, was wir jetzt von einem Vierklässler oder Vierklässler erwartet hast jetzt. Und sie müssen das zuerst selber machen oder so. Oder wir sagen zum Beispiel, von 5 Sternen hättest du jetzt 3. Also bewusst so, dass man nicht in eine Note einteilen kann. Schreib auch keine Punkte unten her. Du hast jetzt 5 Aufgaben von 4 richtig.
Ja.
Das vermeide ich ganz bewusst. Oder eben halt auch, sie schreiben ein paar Sätze, wie es gegangen ist und ich. Oder wir machen wirklich nur, wir korrigieren es miteinander und machen eine mündliche Rückmeldung. Ja, natürlich sind die Lernchecks nicht bei allen Kindern gleich. Es hat dort ein Niveau. da gibt einen Vorteil irgendwo, wenn du so länger Lehrperson gewesen bist, hast du mal ein Petto von vielen summativen Sachen schon zusammen, da kannst du dann ein bisschen zusammenschnipseln. Man kann heute mittlerweile auch Sachen kaufen. Und es ist dann nicht so, dass ich muss es jetzt verstecken unbedingt, weil ich würde ja in 3 Jahren dann die gleiche Lernkontrolle vielleicht nochmal machen, also einen Aufwand gehabt. Da empfällt alles. Im Gegenteil, wenn es jemand nicht hätte können, dann darf er es sogar zum Teil nochmal machen. Weil nach dem ersten Förderkreislauf kannst du einen zweiten einbauen, Kind überprüft es nochmal und dann geht es erst ins tiefere Förderlernen. Also die machen wie einen Zusatzschlauch. Ja. Dann der Kompetenzraster, der ist quasi eben das, was im Portfolio innen drin ist. Wir haben pro Schulfach haben wir ein Portfolio gemacht, ein Kompetenzraster gemacht, wo zum Beispiel im Deutsch Lesen, Schreiben, Hörverstehen und so weiter die Teilbereiche, die im Lehrplan 21 sind. Und es fängt bei mir quasi in der 3. Klasse an, also was so ein bisschen die Anforderungen sind von der 3. Klasse bis in die 7. Rufe. Und die haben dann so verschiedene Felder, 1 bis 16, wo wir dann anmalen, wie weit rauf kommen. Und im ersten Jahr malen wir es zum Beispiel grün an. Und im zweiten Jahr gehen wir mit der Farbe blau rein, damit wir auch den Eltern aufzeigen, schauen Sie, letztes Jahr ist unser Kind da gewesen, jetzt ist es schon da, um mal den Fortschritt zeigen. Weil das ist das, was bei Prüfungen ja immer gefehlt hat. Du hast nicht gesehen, wo der Fortschritt ist. Nein. Du hast nur gesehen, es ist nicht gut oder es ist gut. Aber was heisst jetzt da genau im Vergleich zu sonst? Das ist zum Teil nicht ganz so scharf, das weiss ich. Aber wenn man dann quasi das Portfolio als solches wieder durchschaut, oder, kann man sagen, ja, mal, also wenn man jetzt hier alle Schreibanlässe durchschaut, die wir da rein tun, kann man also so sagen, dass es aufgrund der Kriterien im Raster jetzt etwa auf Punkt 4 bis 7 ist oder auf Punkt 3 bis 2. Oder? Was sehr wichtig ist als 4. Punkt, das 1-zu-1-Gespräch. Ja. Coaching-Gespräch, sagt man auch. Da ist bei uns sicher noch ausbaufähig, weil es ist wirklich ausbaufähig. Es ist immer ausbaufähig. Ja. Aber ich glaube, das 1-zu-1-Gespräch kommt eine andere Bedeutung über.
Denke ich auch. Dort ist einfach, ich glaube, wirklich halt so, der Zeitfaktor ist einfach ein riesen Thema. Ich glaube, wir müssen einfach anfangen, uns da irgendwie, können wir nochmal drüber, müssen miteinander noch Gedanken machen, wie wir uns da können einrichten.
Mal, wir haben das letzte gemacht, wo wir das Thema Wald hatten.
Ja.
Dort haben die Kinder ja so Collagen gemacht.
Ja, das war mega
nett. Die haben wirklich fantastisch ausgesehen für 9, 10. Und die Kinder sind dann wirklich einzeln zu mir rausgekommen und haben mit mir eine Viertelstunde lang ein Lerngespräch geführt. Wir haben miteinander geschaut, zum einen inhaltlich, was ist jetzt hier alles gemacht. Dann haben wir geschaut, haben sie die Fachwörter und die Zusammenhänge von ihrem Wald, die sie ausgewählt haben, begriffen. Zum anderen haben wir geschaut, was ist jetzt für eine Technik eingesetzt. Welche Lernmethode hast du gehabt, was hat dir geholfen? Und so, dass wir einfach alles miteinander anschauen können.
Nein, das ist mega cool.
Das kannst du nicht immer machen, aber das ist einer von meinen, das habe ich ja schon mal gesagt, das ist einer von meinen herzerwärmendsten Momente gewesen, so mit den Kindern über die Waldtiere zu schwätzen. Und es hat dann nicht einfach, wir machen jetzt ein Lerngespräch, sondern es hat einen Anlass gegeben, wieso dass wir miteinander schwätzen. Ich habe in dieser Viertelstunde von diesen Kindern mehr erfahren, wie sonst in einem ganzen Jahr NMG und
deshalb habe ich wirklich noch Lesen gefunden, jetzt gerade bei diesen Lern- oder Coaching-Gesprächen, dass du mit dieser Collage so einen konkreten Aufhänger gehabt hast. Also es war nicht einfach eine Schwätze so über allgemein, sondern wirklich über diese Collage. Und dann hat sich aber so viel, hat sich, hast können damit besprechen und diskutieren.
Aber auch die kleinen Situationen zwischendurch, oder? Die müssen auch Feedback, das ja da sehr stark drin gehört, das hat immer mit konkreten Fragestellungen und Themen zu tun, weil sonst wird es ein Nebel in Tüten. Was ich auch spannend finde von einer Kollegin, die ein Lehrmittel entwickelt hat, habe ich gesehen, sie macht die Fünffinger-Methode. Also wenn Kinder und Jugendliche quasi in einer Lerneinheit fertig sind, dann kurz vor der Pause müssen sie die 5 Finger in die Luft strecken. Beim Daumen müssen sie sich überlegen, was ich jetzt gerade super gemacht. Beim Zeigefinger, was könnte ich besser machen? Also ich finde das Symbolik geil. Der Daumen, der zeigt, ist gut. Der Zeigefinger, da muss ich besser machen. Der Mittelfinger, der hat mir nicht so gefallen. Der Ringfinger, den nehme ich mit. So wie der Ehering.
Da bleibt man.
Und der Kleinfinger, der ist ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, genau. Also ich finde es eine fantastische Aufteilung. Da können wir noch ausbauen. Aber da finde ich, das ist etwas, was ich noch möchte
angehen. Ja, da bin ich mega lässig.
Das 5. ist das Peer-to-Peer-Feedback, also ein Helfersystem installieren und miteinander auch Kriterien, zum Beispiel, Sie haben jetzt heute müssen Text schreiben über ein NMG-Thema. Und Sie dürfen ein bisschen wählen, welche Sorte Text wollen Sie machen. Und wir haben dann bewusst geschaut, wie könnte man jetzt einander ein Feedback geben. Dann haben wir das gelernt miteinander, noch einander müssen die Texte durchlesen, dann schon mal die ersten Rechtschreibfehler voneinander müssen suchen und dann ein Feedback geben. Und es ist im Fall wirklich cool gegangen. Also wenn du da begleitet gut machst,
ja.
Und irgendwann funktioniert das selber. Und ich habe selber gemerkt, wenn man dann auch das Positive betont in dem und nicht nur die Rechtschreibfehler sucht, zumal hörst du so Sätze im Unterricht wie, oh, das ist dir ja mega gut gelungen. Wie hast du jetzt das gemacht? Das finde ich mega cool, wenn so Sachen auftauchen.
Mhm. Ja. Heute hat der Schüler gesagt zu einer anderen, du möchtest da etwas aufgefallen bei deinem Text, darf ich dir einen Tipp geben? Und nachher haben sie angefangen, miteinander den Text überarbeiten. Und ist also, die Wortfetze, die ich gehört habe, hat mich mega gefreut und stolz gemacht, einfach, dass zwei Schülerinnen, die auch bei mir sind, so etwas leisten.
Der sechste Punkt ist, reduzieren die summative Lernkontrolle. Mhm. Die haben wir sehr stark runtergefahren. Also es kann schon sein, dass wir vielleicht einmal eine machen zwischen denen, damit wir wieder eine haben. Aber auch da, gell, es geht mir auch bei der summativen Lernkontrolle darum, dass ich vielleicht wieder mal so ein bisschen den Überblick habe, was kann das Kind jetzt so ein bisschen, wenn man das grosse Ganze anschaut. Aber auch da machen die nicht alle gleichzeitig bei mir. Wir machen einmal eben die Vergleichsprüfung, wir lernen das bei uns Lernlupe im Jahr. Die kann man auch machen und die hat auch gut einmal zum Eichen, gerade wenn es darum geht, zum Einschätzen, wie steht jetzt das Kind, habe ich den Gesamtüberblick noch.
Ja. Und vor allem ist es dort ja nachher wirklich an noch einer grösseren Masse von Kindern oder, ja, geeicht. Also dort habe ich wirklich den Vergleich mit dem Kanton oder mit einem Landesteil oder so. Da finde ich, gibt es schon nochmal auch noch einen guten Eindruck, viel anders als eine Prüfung, wo einfach immer deine 20 Schülerinnen und Schüler misstisch miteinander.
Siebter Punkt ist Standardgespräch. Da kommt eine andere Wendung über, finde ich. Vorhin ist es dann, haben wir vieles geredet über das Lernen, und schlussendlich sind dann gleich wieder die Noten da gestanden und da war dann so das Schwarz auf Weiß gewesen zum Messen und seit da wegfällt, reden wir wirklich über Inhalt und über Strategien.
Mhm. Wir nehmen jetzt, nehmen wir nur über, ja, also über die Leistung.
Wir reden auch primär mit dem Kind in dem Standardgespräch, schon mit den Eltern und wenn es dann einen Teil gibt, wo wirklich irgendwie muss diskutiert werden ohne die Lernenden, schicken wir die dann auch aus und sagen, nimm da etwas zum Spielen mit oder etwas zum Lesen und dann besprechen wir da. Aber wir legen zum Beispiel eine Schnur an, da machen sicher auch viele von euch. Und dann tun wir die Stärken und Schwächen dort anlegen, wie gut bist du jetzt schon. Wir nehmen zum Beispiel auch Symbolbilder, wählen mal welche Bilder aus, was jetzt gerade am besten für dich passt zum Thema Französisch, Wocki, wie lernst du da? Ah, die Leiter da, wo bist du denn auf dieser Leiter und so weiter. Also es kommt eine andere Qualität über. Ich finde, es ist jetzt wirklich ein Gespräch. Früher war es für mich mehr ein Mitteilen gewesen. Also ich teile mit, wie es in der Schule läuft.
Ja, genau, ja.
Dann, der achte Punkt sind intelligente Transfer- und Symbioseaufgaben. Der Klassiker, den man kennt, sind ja Vorträge, einen Lernfilm erstellen, Berichte machen, Podcast-Folgen, Tonaufnahmen machen. Interessant sind aber auch so Sachen wie, ich erfinde mal eine Prüfung für Mitschülerinnen oder Mitschüler. Da muss ich zuerst überlegen, was prüfe ich, wie prüfe ich, muss es selber dann vorlegen, korrigieren und das Kind kann mir auch eine Rückmeldung geben, wie hat es da gefunden. Was ich auch spannend finde, ist, da ist man früher noch beim Lernen immer ein bisschen zu kurz gekommen, oder? Wenn du jetzt das Basiswissen oder die Basiskompetenz hast in diesem Bereich, das transferieren auf ein neues Thema. Wir haben zum Beispiel mal das Thema gehabt, was gibt es alles so für Waffen im Mittelalter etc. Und dann habe ich den Kindern als Aufgabe gegeben, jetzt zeichnet er eine mittelalterliche Burg von oben. Wir haben die erst noch geplant lesen in der Mappe. Und jetzt müsst ihr die Burg sichern vor folgenden Waffen oder Angriffsführern. Dann haben sie die Burg müssen von oben aufzeichnen, was da alles in die Quere kommt und so. Das ist überfachlich und trotzdem auf dem Vorwissen aufgebaut und du musst weiterdenken. Also das habe ich eine extrem geile Aufgabe gefunden und die Kinder haben es wirklich auch super gemacht.
Denke ich, ja.
Also wie kann man intelligente und lustvolle Aufgaben kreieren, oder? Wenn zum Beispiel beim Thema menschlicher Körper am Schluss habe ich gesagt, sie müssen jetzt einen Querschnitt von einem Alien zeichnen, was das für Organe hat und wie und begründen, wie denn das genau funktioniert denn in ihrem Körper drin. Und wenn sie aber noch können machen, indem sie den menschlichen Körper schon als Vergleich haben, vor 8 Wochen lang, oder? Also es gibt Methoden und Formate, die kann man auch ein bisschen entwickeln. Es gibt zum Teil auch vorgefertigte Sachen, aber ich finde immer so spannend, ist für mich da, um die zu entwickeln. Also mittlerweile sind das meine liebsten Aufgaben, zum zu schauen, was kann ich den Kind für einen Knochen herrühren, zum zu schauen, was machen das so die halboffenen Aufgaben. Funktioniert natürlich nur, wenn man das Basistraining hat. Dann der 9. Punkt ist das Zeugnis mit Noten. Das ist so ein Gesamtüberblick über den Kompetenzordner mit den Rastern, die wir drin haben. Man muss eine gewisse Gewichtung vornehmen. Also nicht alles, was man drin hat, ist dann gleich wichtig. Ja. Das ist logisch. Also wenn man einen Text kann verfassen kann, dass der einen guten Wortschatz drin hat, Rechtschreibung passt und spannend ist zum Lesen, hat er mehr Gewicht, wie eine Grammatikprüfung bei mir, weil dort ist schon alles drin. Aber das ist logisch, oder? Und es ist schlussendlich bei uns im Kanton St. Gallen ein professioneller Ermessensentscheid. Also wir haben vorhin auch gesagt, Erfahrungsnoten, da kommt dem ein bisschen näher, aber ich finde, es ist dann schon noch ein bisschen genauer.
Ja, aber, also ich finde, also ja, genau, also ich finde wirklich, da hat für mich eine andere Bedeutung. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, wir sind Fachpersonen, das dürfen wir uns für uns rausnehmen. Wir sind Fachpersonen vom Lehren und vom Lernen und wir können uns auch zutrauen, das zu beurteilen und eine Meinung zu dem in Form einer Zeugnisnote abzugeben, auch wenn wir dann nicht kommt, 100%ig mit einem Durchschnitt auf 3 Kommastellen belegen.
Der 10. Punkt, den ich hier als Leitfaden noch möchte ansprechen möchte, sind die Übertrittsgespräche. Vom Kindergarten in die Primarschule oder vom Zyklus 1 in Zyklus 2 kennt man so häufig, weil vorher dort gar keine Noten stattfindet in vielen Kantonen. Wenn es dann aber so von Primarschule in Zyklus 3 aufgeht, wo dann manchmal entweder eine integrierte Oberstufe, wie man es zum Teil nicht macht, mit so Niveaufächern, wo du aber eine Stammklasse hast, auch dort musst du dann anfangen, jetzt wieder auszusiebeln, wer muss wo hin, oder Sekreal Kleinklasse, CKB, wie die Systeme auch alle nennst. Dort finde ich, den Punkt darf man nicht ganz unterschätzen. Weil dann kommt dann die Frage wieder, aber jetzt kommen sie ja dann erstens einmal, woher kommt mein Kind? Jetzt haben wir nie eine Note, kann ich es konkret sagen. Ich finde, es lohnt sich da ganz klar zum Kurzbericht zu verfassen, also nicht einfach nur die Empfehlung abzugeben mit einem Kreuzchen, in dem Fach ist es so, in dem so, dazu ein bisschen ausformulieren, weil auch wenn es nur kurz ist, es ist eine Würdigung für das, was wir 3 Jahre gemacht haben, das finde ich, kann man von uns verlangen, so dass es uns aber auch nicht überfordert. Das offene Gespräch, schon früh, das heisst nicht, dass man in der 3. Klasse schon alles vorspuren, weil gewisse Eltern wollen ja mal schon in der 4. Klasse wissen, haben die sich auch schon mal Leute von Kunst einmal ins Gymi.
Ja, klar.
Das
ja,
interessiert genau. Mich noch nicht, da schaut man dann, wenn es
so ist. Im ersten Quartal von der 4. Klasse, ja.
Das Argument, das häufig auch kommt, ist so, aber es gibt ja nachher dann viele Noten und so, können wir nicht jetzt wieder mit Noten anfangen, um sich einführen. Und ich finde so, nein, solange wir jetzt bei uns sind, das System hat sich etabliert, ich finde es gut und richtig und ich kann es auch begründen, auch wissenschaftlich mittlerweile begründen. Es ist viel stressfreier für Kind, intrinsisch motiviert. Nein, man lohnt es so. Aber dazu halt auch Eltern klar informieren, wie kommt der Entstand. Schon in der 4. Klasse informieren, wie das man es aufbaut mit dem Kompetenzordner und so. Und ich glaube, wenn man mit den Eltern wirklich eine Kooperation sucht und auf Augenhöhe, so mir als Fachperson, aber auf Augenhöhe, gelingt einem das auch. In den meisten Fällen. Und bei den Fällen, wo es dann nicht kritisch ist, dann wäre es auch in Noten
schon kritisch. Genau, dort hätte es auch einen Kurs gegeben wegen der Noten.
Also von dem her gesehen, ich bin überzeugt und ich hoffe, dass wir in der Schule Flawil auch den Weg dürfen, jetzt mal mindestens mir als Klasse so weitergehen. Ich glaube, Kinder kommen gerne zu uns und die Feedback, die wir aus der letzten Klasse haben, sind fast einstimmig. Ist das schön gewesen bei euch? Danke vielmals. Unser Kind hat es gut gehabt bei euch. Genau, weil es keinen Stress gehabt hat, um auf die nächste Wochenprüfung zu lernen. Sondern wir haben sie in der Schule gelernt mit den Kindern. Ohne Noten drauf. In dem Sinn, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne anschreiben oder nachfragen. Wenn ihr andere Lehrpersonen kennt, die das machen, fragt unbedingt auch die. Auch wir haben die Weisheiten nicht mit Löffeln gefressen. Es gibt andere gute Systeme, wie man es machen kann oder wo man es machen kann. Solange ihr es gut könnt begründen und eine gute Gesellschaft habt, kann euch das sehr gut gelingen.
Und es gibt wirklich auch gute Fachbücher, wo einem ein oder anderen Tipp geben, wo einem anleitet, ein Kompetenzraster zu entwerfen, dass man nachher dann für sich auch etwas in der Hand hat, wo einem auch Sicherheit gibt. Gerade so ein bisschen in der Umstellung bei den ersten Schritten.
Sehr gut. Und damit sage ich, Barbara, gebe ich dir für das Gespräch jetzt hier keine Noten, sondern sage dir einfach danke vielmals.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.